Hallihallo, wie schön, dass du den Weg hierher gefunden hast zu dieser neuen Folge in dieser neuen Woche. Und ich muss mich gleich mal ein bisschen entschuldigen. Der Ton wird ein bisschen anders klingen, als du das gewohnt bist. Ich bin nämlich gerade schon beim dritten Modul, bei der dritten Seminarwoche der Fortbildung in systemischer Kompetenz, hier gerade in Bernried im Kloster und sitze hier sozusagen in meiner Klosterzelle, weil ich hoffe, dass das der Ort ist, der am wenigsten hallt. Und er wird es trotzdem tun, weil die Räume alle sehr hoch sind und sehr groß sind und trotz Klosterzelle sozusagen einen gewissen Hall erzeugen. Ich verzichte gerade auf den Sonnenschein außen, weil alle außen sind und da sehr, sehr viel Lärm sozusagen entsteht im Hintergrund und hoffe, dass es hier jetzt dafür ruhig ist. Also, ich genieße gerade hier ganz viel Input, ganz viel Selbsterfahrung, gerade auch so in diesem Systemstellen und in diesem, wer bin ich in meinem Familiensystem? Und deswegen geht es diese Woche auch in dieser Folge um etwas, was damit ganz eng im Zusammenhang liegt, nämlich um Erben in einem ganz, ganz weiten Sinne, und zwar um den Begriff der Erbschaft im Sinne von, was die Vergangenheit sozusagen in deine Zukunft projiziert und was es bedeutet, wenn wir die Vergangenheit, sowohl unsere eigene als auch die unserer Vorfahren, nicht angucken. Und natürlich um das Erbrecht im allgemeineren Sinne. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Wie immer vorneweg der Disclaimer: Ich gebe hier keine Rechtsberatung, ich bin dazu gar nicht in der Lage. Wenn du ein juristisches Problem jeglicher Art hast, gehe bitte, insbesondere wenn du ein Testament oder einen Erbvertrag verfassen möchtest, zu einem Juristen, der dafür ausgebildet ist, eben zum Rechtsanwalt deines Vertrauens oder eben zum Notar. Die können dir da helfen, ich kann das nicht. Alles, was ich hier mache, ist, einen positiv konnotierten Zugang zu unserem Rechtssystem zu schaffen und das im Zusammenspiel mit Persönlichkeitsentwicklung und Lebensfreude. Und damit einfach so ein paar Impulse zu setzen in eine ganz andere Richtung für ein freieres Leben. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und wie immer ein ganz liebes Hallo und herzlich willkommen zu Weltfremd, deinem Podcast für ein recht erfülltes Leben mit mir, mit Kiranya. Anfangen möchte ich jetzt erstmal konkret bei dir, weil das ist eigentlich der Punkt, wo du selbst in diesem Moment am allermeisten verändern kannst und dir am allermeisten bewusst werden kann. Bewusst werden, was für ein Erbe du mit dir trägst. Und zwar tagtäglich, den ganzen Tag. Sind es in Deutschland so sehr gewohnt, so unseren Koffer, unseren Rucksack, unsere Handtasche voll mit unseren Problemen, voll mit unserer Geschichte, voll mit all dem, was uns schon beschäftigt und belastet hat, herumzutragen und den meistens auch munter irgendwie vor uns auszupacken, damit Leute, die wir kennenlernen, Leute, die wir schon kennen, eigentlich ja auch so zu überfahren, zu belasten und immer wieder über die gleichen Probleme und die gleichen Herausforderungen unserer Vergangenheit zu reden. Ich habe schon an mehreren Stellen erzählt, dass ich zum Beispiel Dr. Edith Eger wahnsinnig beeindruckend finde, die den Holocaust überlebt hat und ganz deutlich dafür steht, erstens diese Dinge zu befrieden im Sinne von Vergebung walten zu lassen und zweitens zu sagen, du hast eine Geschichte und du bist nicht deine Geschichte. Und genau das ist auch der Ansatzpunkt, den ich hier dir gerne dafür mitgeben möchte. Denn es ist so, du hast bestimmte Erfahrungen gemacht. Die können wahnsinnig schrecklich gewesen sein, die können mittelmäßig schrecklich gewesen sein, die können leicht schrecklich gewesen sein, die können positiv gewesen sein, die werden vermutlich ein Mischmasch aus allem Möglichen gewesen sein. Und egal, was für Erfahrungen du gemacht hast, du bist hier. Genau jetzt in diesem Moment, du existierst jetzt, du lebst jetzt. Bist du dir darüber bewusst, dass du hier bist? Das vergessen wir ganz oft. Wir sind so oft mit unseren Gedanken in der Vergangenheit oder schon in der Zukunft, versuchen irgendwie die Zukunft zu kontrollieren, zu beeinflussen, fast schon zu manipulieren, so dass sie so wird, wie wir uns das vorstellen, weil wir Ängste haben, weil wir uns fürchten, dass irgendwas passieren könnte, was wir nicht wollen. Und das, was wir tun, ist eigentlich etwas ganz, ganz Verrücktes, denn wir versuchen das eben zu verändern, dadurch, dass wir Dinge, die wir schon erfahren haben, also all die Erfahrungen, all die Gedanken, die du hast, kommen ja aus deiner Vergangenheit, aus dem, was du schon erlebt hast, benutzen, um die Zukunft zu gestalten. Das heißt, eigentlich erzählst du jeden Tag aufs Neue, für den nächsten Tag und für den nächsten Tag und für den nächsten Tag, die immer gleiche Geschichte. Solange du dir darüber nicht bewusst bist, dass du sie immer wieder nur rekonstruierst aus den Erfahrungen, die du bereits getan hast. Das heißt, du hast ein ganz schön großes Erbe, was du irgendwie mit dir rumträgst, dessen du dir manchmal gar nicht so im Klaren bist, dass du das hast und dass du eben mitnimmst und zwangsweise mit in deine Zukunft tragen wirst, wenn du anfängst, ja, wenn du nicht anfängst, darüber nachzudenken, was du da gerade eigentlich tust. Und dieses Anfangen, darüber nachzudenken, wäre nur der erste Schritt. Denn konkret müsstest du diesen Koffer, diesen Rucksack, diese Handtasche, die du da mit dir trägst, aufmachen und anfangen auszusortieren. Denn es hat dir niemand die Aufgabe in deinem Leben gegeben, das für immer mit dir rumzutragen. Du bist nicht deine Geschichte. Das ist genau das, was eben die Worte von Edith Eger meinen. Du bist so viel mehr und du bist frei darin zu wählen, was du aus deiner Geschichte, die dir passiert ist, machst. In jedem Moment. Du musst keine dieser Erinnerungen, du musst keine dieser Erfahrungen mit dir tragen im Sinne von, dass genau das sich wiederholen muss, dass genau das wieder passieren wird, dass genau das ist, was deine Zukunft erzeugen muss, sondern lass es deine Ressource werden. Suche in den Dingen, die du erlebt hast, das, was dich stark gemacht hat daraus, das, was du daraus lernen konntest, das, was du daraus mitnehmen konntest, was dich zu diesem Menschen, der du jetzt in diesem Moment bist, gemacht hat. Und lass das andere, was sich wie Ballast anfühlt, was du dir vorwirfst oder anderen Menschen vorwirfst, lass es gehen. Schau es dir einmal an und dann entweder lass es davonfliegen wie so ein Schmetterling oder sowas. Lass es davontreiben auf einem See, weil ich hier gerade am Starnberger See stehe. Oder tu es in den Schrank, wo es hingehört. Vielleicht hat es irgendwie einen Ort, wo es bei dir hingehört. Aber trag es nicht tagtäglich mit dir rum. Und vor allem lass es nicht deine Zukunft beeinflussen. Das heißt, es ist super wichtig, sich auf dieser Ebene bewusst darüber zu werden, welches Erbe du allein aus der Geschichte, die du bereits erlebt hast, mit dir trägst, wie sehr die Dinge, die du in verschiedenen Beziehungen zum Beispiel erfahren hast, neue Beziehungen beeinflussen werden, wenn du nicht hinguckst, warum du sie erfahren hast und was für eine Erfahrung das war und dass das eben nicht für immer so sein muss, sondern dass es nur in diese Beziehung gehört hat. Es ist super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen für eine freie Zukunft, für eine Zukunft, die mehr sein darf als das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, zu schauen, was das Erbe ist, was du an Geschichte mit dir trägst. Und genauso ist es überhaupt wichtig, sich mit dem Thema Erbschaft überhaupt auseinanderzusetzen. Ich merke das als Juristin auch immer wieder, dass das so ein Thema ist, was jeder so ganz, ganz weit von sich schiebt, weil sterben wollen wir alle nicht. Das heißt, mit meinem Erbe, also mit der Erbfolge auseinandersetzen, wirklich konstruktiv, das will ich eigentlich nicht. Und es ist ja überhaupt erstmal grandios, dass es sowas wie Erbschaft überhaupt gesetzlich geregelt gibt bei uns in Deutschland. Das ist gar nicht so selbstverständlich und es wird bei uns im Grundgesetz auch garantiert. In Artikel 14 ist die Erbrechtsgarantie formuliert. Da steht, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Dem ist der Gesetzgeber auch nachgekommen. Es ist nämlich so, dass wir gesetzliche Regeln für das Erbrecht haben. In dem Sinne, du weißt, wir haben sehr viel im Zivilrecht über Privatautonomie. Also du weißt, du erinnerst dich, im Zivilrecht habe ich sehr häufig schon gesagt, wir haben sowas wie Privatautonomie. Wir haben ganz oft dieses System dahinter oder die Idee dahinter, dass derjenige, der etwas tut, möglichst selbst regeln können soll, wie er das tut. Das ist ganz oft eben in diesen vertraglichen Geschichten der Fall. Und das ist im Erbrecht hier jetzt auch so, dass man eigentlich möchte, dass du das für dich selbst regelst. Wenn du das aber nicht tust, sollst du jetzt nicht voll den Nachteil haben, beziehungsweise deine Nachkommen sollen nicht voll den Nachteil haben, dass die halt dann einfach gar nichts erben, sondern der Staat was erbt. Wäre natürlich auch eine Regelung gewesen. Damit hätten wir wahrscheinlich eine Entlastung der Steuerkassen verursacht. Aber dadurch, dass wir ja das Erbrecht garantieren und auch das Erbe überhaupt garantieren, dass es möglich ist, dass Eigentum übergeht, hat man eben gesetzliche Regelungen geschaffen, die dann eingreifen, wenn nichts geregelt ist. Da spricht man dann eben von dem Grundprinzip der gesetzlichen Erbfolge. Das ist in den Paragraphen 1922 fortfolgende BGB geregelt. Und das ist eigentlich ganz einfach. Das ist dann nämlich so, die Erben sind dann nach einem bestimmten festen Schema geordnet. Wenn jemand stirbt, dann erbt als erstes ein Erbe der ersten Ordnung, wenn der existiert. Das wäre ein Kind oder ein Enkelkind. Das ist in Paragraf 1924 BGB geregelt. Wenn es einen solchen oder mehrere solche, die teilen das auch untereinander auf, wenn es mehrere eben gibt, nicht gibt, dann greift die zweite Ordnung. Das wäre Paragraf 1925 BGB. Das sind dann die Eltern oder Geschwister. Sollte es die auch nicht geben, dann gibt es auch noch eine dritte Ordnung. Das ist dann natürlich der Paragraph 1926 BGB, also immer einer weiter. Das wären dann die Großeltern oder deren Nachkommen eben. Darüber hinaus weißt du auch, wenn man verheiratet ist, gibt es dann auch noch für den Ehepartner, je nachdem in welchem Güterstand man zusammenlebt, nochmal eine Sonderregelung, damit der eben auch bedacht ist. Ursprünglich mal aus der Idee heraus, dass derjenige nicht mittellos vom Staat abhängig sein sollte, sondern eben auch versorgt ist, genauso wie die anderen Nachkommen oder Vorfahren, je nachdem, wer eben sonst noch erbt. Jetzt hat aber darüber hinaus natürlich der Gesetzgeber auch Regelungen getroffen, die es möglich machen, eben selber irgendwie etwas zu gestalten. Wenn ich das aktiv gestalten möchte, bin ich natürlich viel, viel freier, beziehungsweise ist die Möglichkeit freier, wem ich etwas vererben möchte. Und es geht generell auf zwei verschiedene Arten. Und das eine ist auch das, was man am häufigsten kennt, nämlich, dass du selbst entscheiden kannst, wer was bekommt, natürlich in einem bestimmten gesetzlichen Rahmen. Man kann bestimmte Leute nicht gänzlich enterben. Das hat zum Beispiel was mit dem, was ich gerade gesagt habe, zu tun, dass nicht irgendwelche Nachfahren oder Ehegatten oder so auf einmal total mittellos dastehen und quasi vom Staat auf einmal abhängig werden, obwohl sie das gar nicht sein müssten. Ich spreche hier natürlich vom Testament. Das ist in den Paragraphen 264 fortfolgenden BGB geregelt. Und da unterscheidet man dann nochmal zwischen dem eigenhändig verfassten Testament, was handschriftlich sein muss, wo eine Unterschrift drunter sein muss. Das sind zwei Dinge, die häufig irgendwie vergessen werden, warum auch immer. Und es ist dann einfach nicht gültig. Insofern achte da bitte drauf, dass du es wirklich per Hand schreibst. Und dem notariellen Testament, also ein Testament, was man vor dem Notar errichtet. Dieses Testament hat den Vorteil, dass da eine bestimmte Rechtssicherheit natürlich mit einhergeht, weil es kann nicht irgendjemand kommen, der sagt, nee, ich habe ein neueres oder sowas, sondern das ist dann dieses gültige Testament, was eben auch überprüft wurde gleich juristisch dort vor Ort. Im Übrigen empfehle ich jedem ein Testament mit einem Anwalt oder halt mit einem mit einer juristischen Beratung versehen zu errichten, denn da gibt es ganz, ganz viele Fallstricke und es ist eigentlich auch super doof für die Nachkommen, weil man nie so ganz sicher ist, was hat denn der da jetzt eigentlich gemeint? Oder es gibt dann welche, die unzufrieden sind. Es ist irgendwie ungerecht geregelt. Und gerade damit sowas nicht vorkommt, gibt es eben noch eine andere Möglichkeit außer dem Testament. Das ist was voll viele irgendwie nicht wissen, warum auch immer. Es gibt die Möglichkeit, nicht nur alleine zu regeln, was man wie machen möchte in Erbsachen, sondern eine gemeinsame Regelung zu treffen. Und zwar über den Erbvertrag. Und dieser Erbvertrag ist dann einfach die Möglichkeit, das Erbe vertraglich zwischen zwei Parteien festgelegt, ja, zu regeln. Und das ist dann auch so, dass man das, wenn das beide unterschrieben haben, das erfolgt übrigens auch vor dem Notar, nicht mehr einseitig abändern kann und das also viel, viel fester steht als so ein Testament, wo man immer wieder ein neues auch machen kann und aufsetzen kann. Du merkst also, dass sich damit auseinandersetzen ist jetzt nicht essentiell wichtig, weil es eine Möglichkeit gibt, dass, wenn nichts geregelt ist, trotzdem eben diese gesetzliche Erbfolge eingreift. Aber es macht natürlich einen deutlichen Unterschied auch für die Nachkommen und Nachfahren, wenn ich irgendetwas geregelt habe und wenn da eben irgendwie etwas feststeht und wenn ich mich eben damit auch zur Lebzeit mal auseinandergesetzt habe. Und das ist tatsächlich sehr, sehr äquivalent zu dem, was ich gerade hier im Seminar wieder und wieder und wieder merke. Das ist eigentlich genau das Gleiche mit dem Erbe, was ich jetzt eigentlich noch nicht angesprochen habe. Denn es ist natürlich nicht so, nicht nur so, dass wir das Erbe unserer eigenen Geschichte mit uns tragen, sondern eigentlich auch das Erbe der Geschichte unserer Vorfahren. Und ich meine das gar nicht so in dem nur historischen Sinne, sondern es ist inzwischen sogar naturwissenschaftlich nachweisbar, dass über Epigenetik verschiedene Ereignisse aus der Vergangenheit, aus dem Leben von deinen Ahnen in deinem Gensystem auffindbar sind. Und es ist auch das, was ich hier im systemischen Kontext immer und immer wieder sehe, dass verschiedene Dinge, die bei uns heute ein Problem sind, sei es Erkrankungen, sei es irgendwelche Blockaden mit irgendwelchen Themen, da tatsächlich ihre Ursache in der Geschichte unserer Eltern, Großeltern oder teilweise Urgroßeltern haben. Was da tatsächlich das Häufigste ist, was aufkommt und wir am häufigsten momentan auch bearbeiten, sind diese transgenerationalen Konflikte mit, in Deutschland ist es nun mal so, mit dem Dritten Reich und dem Zweiten Weltkrieg. Weil wir uns mal bewusst werden sollten, und da fasse ich mich auch an die eigene Stirn, ans eigene Herz, dass nun mal unsere Vorfahren da beteiligt waren. Und es gibt da eigentlich keine Nichtbeteiligten. Es ist so, es gibt niemand, der unschuldig ist. Es gibt Opfer, die tragen keine Schuld, das ist ganz sicher. Es gibt Menschen, die da noch zu jung waren, um überhaupt irgendwie was machen zu können. Da geht es dann um die Generation vorher. Aber es ist nicht so, dass wir da alle schuldlos sind. Und das sage ich jetzt, die zutiefst davon überzeugt ist, dass es sowas wie Schuld gar nicht gibt. Also, dass es nichts gibt, wofür ich mich entschuldigen muss. Dass es nichts gibt, was ich mir an Schuld vorzuwerfen habe. Ich meine da nämlich damit ein ganz, ganz anderes Konzept. Ich meine damit einfach diese Ehrerbietung, die man den Opfern zuteil werden lassen muss. Und zwar wirklich muss, weil sie dahin gehört. Weil da so viel passiert ist, was nicht menschlich ist. Weil da so viel passiert ist, was so sehr das System sprengt von Miteinander, dass da eine Aufarbeitung hingehört. Und ich möchte jetzt hier kein Moralapostel sein im Sinne von, wir dürfen nicht vergessen und Deutschland hat für immer Buße zu tun und sonst was. Das ist nicht der Weg, den ich gerade meine. Es geht nicht nur um Deutschland, es ist in allen möglichen Kulturen. Jede Kultur hat so eine Geschichte. Und es geht auch gar nicht darum, da jetzt das Deutsche so besonders rauszustellen. Es ist nur das, womit ich gerade arbeite und deswegen mein naheliegendstes Beispiel. Aber es ist einfach etwas, was ein Missverhältnis bis heute hier in diesem Land spürbar verursacht. Wenn ich von systemischem Arbeiten spreche, spreche ich ja von ganz, ganz unterschiedlichen Methoden. Eine der klassischsten ist eben dieses Familienaufstellungen, überhaupt so mit Konflikten zu arbeiten. Es gibt aber weltweit ganz, ganz viele Ansätze und ich muss gerade bei diesem Kriegsschuld-Thema, Schuld hier wie gesagt in Anführungszeichen, ganz massiv an Indianerstämme denken, die tatsächlich sagen, zum Stammbaum einer Familie gehört für immer der Mörder des Sohnes mit dazu. Weil die auch erkannt haben, dass da so eine systemische Verknüpfung für immer bleibt in dem Moment, wo so krasses Unrecht geschieht, wo so krass unmenschenwürdiges Verhalten stattfindet, dass eben da für immer so ein Nicht-Sichtbar-Sein mit einhergeht. Denn was passiert denn, wenn ich selbst in meinem Leben etwas tue, wofür ich mich für immer ja schäme, ist zu schwach, um das zu sagen? Wo ich für immer weiß, ich trage eine Last mit mir. Ich würde wirklich gerne weggehen von diesem Schuldbegriff, weil das da falsch ist. Das ist einfach so ein innerer Vorwurf, den ich selbst gar nicht lösen kann, weil es zu groß für mich ist. Es ist automatisch etwas, was meine Kinder mitkriegen werden, was meine Enkel mitkriegen werden, was automatisch irgendwie immer da bleibt. Und der Konflikt, der da entsteht, ist ganz, ganz normal eigentlich, denn selbst wenn ich das begangen habe, selbst wenn ich in einem KZ mitgearbeitet habe und dafür Schuld habe, dass so viele Menschen gestorben sind, klar habe ich wahrscheinlich wenig anders handeln können in dem Moment. Und es geht auch gar nicht darum, sich da zu rechtfertigen, aber ich habe das getan. Ich trage dafür Verantwortung. Das ist einfach so. Egal, ob ich sonst erschossen worden wäre, sonst degradiert worden wäre oder sonst was, ich habe das getan. Dann ist es trotzdem so, dass meine Kinder ja trotzdem mich als Vater oder Mutter lieben und es auch dürfen. Es gibt diesen Anteil, der weiterhin die liebende Mutter, der liebende Vater ist und es bleibt auch so. Und es wäre fatal zu sagen, das war ein schlechter Mensch durch und durch. Jedes Kind, jedes Enkelkind hat ein Anrecht darauf, seine Eltern und seine Großeltern zu lieben als der Mensch, der der ist. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es da diese Täteridentität gibt, denjenigen, der das getan hat und der da, wo, wie gesagt, diese Ehrerbietung den Opfern gegenüber hin gehört. dieses Anerkennen, es ist geschehen, es hat der getan, es gehört in meinen Familienstammbaum. Ich sehe das, ich muss nicht die Verantwortung dafür übernehmen, es gehört zu dem anderen, es darf bei dir bleiben, es darf bei diesem Täter bleiben, Täter auch in Anführungszeichen. Und ich ehre die Opfer jeden Tag mit allem, was ich tue, ganz automatisch. Und das ist die Haltung, die wir alle eigentlich brauchen, um unsere Geschichte aufarbeiten zu können, um sie angucken zu können und zu verstehen, wir dürfen die Menschen, die da in unserem Stammbaum stehen, lieben, wir dürfen sie ehren, wir dürfen stolz darauf sein, dass es die gegeben hat, weil es gäbe uns nicht ohne die. Wir dürfen aber gleichzeitig auch nicht aberkennen, was da alles an Leid passiert ist damals. Wir brauchen nicht in die Rechtfertigung gehen, weil wir wissen, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der ernsthaft, absichtlich nur Böses tut, sondern dass es immer aus einer bestimmten Situation heraus resultiert ist. Aber wir müssen anfangen, Ehre dorthin zu bringen, wo Menschen Leid erfahren. Und Menschenwürde, genauso wie das in unserem Grundgesetz ist, ganz an die oberste Stelle setzen. Immer, egal welcher Mensch, egal welches Verhalten, egal ob Täter oder Opfer. Und das hier ist meine Einladung an dich. Meine Einladung an dich, diese Generation, soweit man davon noch Informationen kriegen kann, anzuschauen. Denn es gibt Stellen, wo man auch nach Informationen fragen kann. Es gibt noch Großeltern, die man befragen kann, was passiert ist. Und solange es die gibt, haben wir auch noch einen Zugang zu diesen Themen. Deswegen, setz dich hin, setz dich damit auseinander, erstell einen Stammbaum, such dir die Lebensdaten raus und versuche wirklich herauszufinden, was damals wer getan hat. Es sind auch total schöne und berührende Geschichten dabei. Und es sind auch welche dabei, die verdammt Angst machen. Kenn das selber, denn niemand möchte gerne hören, dass das und das mein Großvater, mein Urgroßvater oder sonst wer getan hat. Aber wenn ich es wegschiebe und wenn ich es nicht weiß, dann komme ich nur immer wieder in diese Verdrängungs-, in diese Abwehrmechanismen. Und ja, wenn so ein Trauma eben nicht aufgearbeitet wird, dann wird es irgendwie nur ignoriert und bagatellisiert und dann äußern sich diese Konflikte, die da ja eigentlich zugrunde liegen und die immer in meinem System mitschwingen werden und die immer Energie kosten werden, sich auf alle möglichen Art und Weise. Und ich meine, wir sehen gerade ganz, ganz deutlich, dass das zu bestimmten Wiederholungsmustern auch in der Geschichte führt. Wer sich nicht mit der Geschichte, mit seiner oder mit der Kollektiven auseinandersetzt, der sorgt mit dafür, dass sie sich wiederholt. Wie Hannah Arendt ganz treffend sagt, niemand hat das Recht zu gehorchen. Niemand hat das Recht, einfach mitzumachen bei Dingen, einfach wieder so zu machen, einfach weiter so zu machen, nur weil das jetzt der einfachere Weg ist, weil es der Weg ist, wo ich mich mit Dingen nicht auseinandersetzen muss. Und so wiederholen sich Muster, die man aus der Vergangenheit kennt, immer wieder und wieder. Und gerade wenn wir sehen, wie sich rassistische Einstellungen wieder zeigen, plötzlich wieder salonfähig sind, auch antisemitische, da ist das eigentlich der beste Beweis dafür, dass wir kein fertiges, abgeschlossenes Erbe haben, mit dem wir umgehen können, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Und es geht nicht darum, dass Deutschland dauerhaft Buße tun muss. Es geht nicht darum, dass wir uns ständig entschuldigen müssen. Es geht darum, unsere eigene Geschichte zu kennen und uns damit auseinandergesetzt zu haben. Wer ich bin in meinem System, wer ich bin als Enkel von, als Urenkel von, und was ich damit quasi für eine Geschichte mit mir trage. Und deswegen ist es eigentlich die Einladung, da aktiv hinzugucken, das aktiv zu gestalten und aktiv zu sagen, okay, ihr habt das gewählt und ich wähle jetzt so für mich und für ein friedliches, demokratisches Leben in Deutschland. Denn natürlich steht Deutschland immer noch. Ja, so kann man sagen. Natürlich steht Deutschland immer noch zwischen Verantwortung und dem Wunsch, endlich wieder normal sein zu dürfen. Es ist also so eine Art Identitätskrise. Aber wir sollten uns alle darüber bewusst sein, dass es darauf keine kollektive, einfache Antwort gibt, sondern dass das etwas ist, was wahnsinnig viel Zeit braucht, was wahnsinnig viel Mut von jedem Einzelnen braucht, hinzugucken, wie gesagt, in die eigene Geschichte. Und es fängt ja schon im Kleinen an. Wir schaffen es ja schon nicht mal, unsere eigenen Geschichten anzugucken, die wir im Koffer mittragen. Da ist natürlich dieser Rucksack der Ahnen noch eine ganz andere Nummer. Aber es ist auch die Einladung, jede einzelne dieser Geschichten, wenn wir sie angucken, zu wachsen, freier zu werden, mehr Energie für den Alltag zu haben, freudvoller, liebevoller, zufriedener zu leben. Denn wir haben heute das erste Mal in der Geschichte die Möglichkeit, wirklich frei auf solche Dinge gucken zu können, auch die Informationen dafür zu haben und so auf eine ganz andere Art heilen zu können. Insofern an dieser Stelle nicht nur der Appell, dir das anzugucken, nicht nur die Einladung dazu, dir das anzugucken, weil es eben für dein Leben so viel mehr Freiheit bringen wird, sondern auch ganz klar eine Position zu ergreifen, und zwar eine Verantwortung deiner eigenen Geschichte gegenüber, der Geschichte deiner Vorfahren gegenüber und natürlich dieser auch insofern Rechnung zu tragen, dass du am Sonntag bitte wählen gehst. Denn auch das ist eine Verantwortung, die du nicht einfach abgeben kannst, sondern die zu diesem kollektiven Miteinander gehört. Und wenn du es nicht tust, dann ja, keine Wahl bedeutet, alles, was kommt, musst du dankend hinnehmen. Und das ist sicherlich nicht das, was ein selbstbestimmtes Leben kennzeichnen sollte. Insofern triff jetzt die Entscheidung, nicht nur ein Kreuz am Sonntag zu machen, sondern auch für dich loszugehen, jeden Tag aufs Neue und dir die Dinge anzugucken, die dich festhalten aus deiner Vergangenheit und aus dem, was da davor lag. Und so deine Ahnen, deine Vorfahren, ja, als deine stärkenden Stützen immer in deinem Hintergrund zu wissen. Und deine Geschichte, deine eigenen Erlebnisse als Ressourcen immer bei dir in deinem Koffer, deiner Tasche oder deinem Rucksack zu wissen. Dabei wünsche ich dir ganz viel Freude, ganz viel neue, ja, neue Impulse und eine neue Perspektive dadurch auf dein Leben und damit ganz viele neue Ideen für alles, was deine Zukunft bringen mag. Ich wünsche dir alles, alles Gute, alles Liebe. Ich freue mich schon darauf, nächste Woche wieder mit dir zu sprechen. Fühl dich gedrückt, fühl dich umarmt, fühl dich gesehen. Du bist so, so toll. Allein dafür, dass du dich mit solchen Dingen beschäftigst. Denn ja, es hatten viele in unserer Vergangenheit die Chance nicht, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Aber es heißt noch lange nicht, dass es selbstverständlich ist, sowas heute zu machen, weil das Mut, Energie, Kraft und ganz schön Überwindung kosten kann. Und deswegen klopf dir mal auf die Schulter, dass du es machst. Ich finde es wahnsinnig toll und ich freue mich, wie gesagt, nächste Woche dich wieder zu sprechen. Bis dahin alles Liebe. Einen wunderschönen Tag dir. Bis ganz bald, deine Kiranja.